Danke, Herr. Danke, dass in deiner Gegenwart wirklicher Friede ist, wirkliche Ruhe ist, Herr. Bei dir ist alles, alles, was wir brauchen. Auch wenn wir es manchmal nicht fühlen, es ist egal. Bei dir ist alles, alles, was wir brauchen. Und wir lieben dich. Amen. Amen. Merkst du, dass Gott da ist? Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Wenn du dieser Predigt gerne auf einer anderen Sprache, auf Farsi zum Beispiel, folgen willst, auf Französisch, auf Englisch, dann kannst du gerne unter dem QR-Code, den du siehst, also online siehst oder hier an der Wand siehst, sowie auch vor dir auf den Stühlen, das Skript dir runterladen und mitverfolgen. Ich möchte euch einmal fragen, weißt du, wisst ihr, was die vier Hauptbestandteile einer menschlichen Ernährung sind? Die vier Hauptbestandteile der menschlichen Ernährung. Was fällt euch ein? Eiweiße, sehr gut. Kohlenhydrate, sehr gut. Fette, sehr gut. Ballaststoffe, ja, sie gehören noch nebenbei, aber es gibt noch ein ganz, 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 ganz wichtiges Element. Wasser, danke. Was, Schokolade, habe ich gehört? Gehört zu Fetten. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß und Wasser. Dann gibt es noch Vitamine und Mineralstoffe und Ballaststoffe. Es gehört alles, sind auch so kleine Sachen, die dazugehören. Aber das sind die vier großen Bestandteile der menschlichen Ernährung. Was passiert, wenn wir eins davon weglassen? Oder gleich mehrere? Für Wasser können wir das sehr schnell beantworten. Das geht genau 2 bis 4 Tage gut. Dann darfst du dem Herrn Jesus gegenüberstehen. Okay? Genau, 2 bis 4 Tage, dann war es das. Bei Kohlenhydraten sieht es schon ein bisschen anders aus. Wenn du sie weglässt, können Müdigkeit auftreten, Kopfschmerzen, Mundgeruch übrigens auch, Gewichtsverlust, Mangelerscheinungen. Der Gewichtsverlust ist ja manchmal ganz bewusst herbeigeführt. Menschen lassen Kohlenhydrate weg, um Gewicht zu verlieren. Dann musst du nur gucken, dass du andere Alternativen bekommst. Wenn du Fette weglässt, hast du ein großes Problem, denn dein Körper kann die lebenswichtigen Vitamine nicht mehr aufnehmen. A, D, E, K. Okay? Die können nicht mehr aufgenommen werden. Und das führt zu Problemen. Dann kriegst du massive Hormonstörungen. Du kriegst trockene Haut. Du kriegst verschiedenste Mangelerscheinungen, wie zum Beispiel auch Haarausfall. Also ganz viele verschiedene unschöne Dinge passieren, wenn dein Körper Vitamine nicht mehr aufnehmen kann. Wenn du Eiweiße weglässt, ganz böse. Die jungen Leute unter uns wissen das, die führen extra noch mehr Eiweiße zu. Warum? Weil Eiweiße für deine Muskeln wichtig sind. Muskelaufbau geschieht über Eiweiße. So lässt du die Eiweiße weg, hast du einen Muskelabbau. Ganz schnell auch ein schlechtes oder ein geschwächtes Immunsystem. Wenn du dich verletzt, hast du eine schlechtere Wundheilungsstörung und vieles, vieles mehr. Warum erzähle ich euch das? Uns Menschen ist ganz klar, wenn wir uns nicht mit diesen vier Bestandteilen ernähren, gibt es irgendwo in unserem Körper ein großes Defizit. Für unseren Körper ist uns das ganz klar. Menschen, die sich auch mit Ernährung beschäftigen, die wissen das und die gucken da ganz genau, was muss ich essen, damit dies und jenes in meinem Körper passiert. Für unser geistiges Wohl ist uns das nicht immer so klar. Wir wissen das, aber wir lassen schneller mal was weg, weil wir denken, ach, das kann ich auch ohne. Und ich möchte mit euch gerne einen Text lesen aus der Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Ich weiß, ihr habt das heute Morgen alle gelesen, ne? Ihr habt heute Morgen alle den Bibelleseplan gelesen und da stand der Text übrigens auch drin. Das heißt, ich muss den jetzt nur noch mal kurz wiederholen. Ja, also hier, Freunde, Bibelleseplan, den wir zurzeit haben, da stand der Text heute Morgen drin. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, was einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. In dieser Geschichte, in diesem Vers, findest du die vier Hauptsäulen der gesunden geistlichen Ernährung. Und zwar direkt am Anfang, bei Vers 42. Die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Diese vier Dinge werden dort auf. Sie blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, also Mahlhalten und im Gebet. Diese vier Säulen hat Gott uns für ein gesundes, geistliches Leben mitgegeben. Vier Säulen, die dir helfen sollen, aber auch die der gesamten Christenheit, der gesamten Kirche helfen sollen, gesund zu sein und gesund zu wachsen. Vier Grundbausteine, vier Säulen für uns, die dazu geführt haben, das sehen wir im letzten Vers, und sie lobten Gott, fanden Wohlgefallen beim Volk, und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Leben als Christ ist nicht etwas, das, in dem wir uns absondern und in dem wir komisch werden. Gott hat uns nicht gesagt, werd mal anders als alle anderen und werd komisch. Für die Jünger war das, was sie dort getan haben, eine sichtbare Praxis. Sie haben das getan mitten in Jerusalem. Die waren nicht irgendwo außerhalb, in einem fernen Dorf haben sie sich zusammengetan und waren dann untereinander. Sie waren in Jerusalem. Sie sind übrigens auch in den Tempel gegangen. Sie waren im Tempel, steht dort. Und sie waren in den Häusern, hier und dort, haben das Mahl gehalten und so weiter. Es war für sie also eine Praxis, weil sie erkannt haben, dass sich die Schriften erfüllt haben. Sie wollten eigentlich nicht vom Judentum weg, sondern sie wollten als Juden feiern, dass der Messias gekommen ist und wollten das in ihren Alltag integrieren und haben das in ihren Alltag integriert. Deswegen sind sie auch weiter in den Tempel gegangen. In Vers 42 heißt es, sie hielten beständig daran fest. Und das Verb, was dort benutzt wird, heißt nicht, sie waren ein bisschen interessiert an dem, was sie gemacht haben, sondern sie waren beharrlich dran. Sie haben nicht aufgehört, sie haben immer weitergemacht. Sie sind dran geblieben. Und das ist eine ganz wichtige Sache bei guten Essgewohnheiten. Beharrlich dran zu bleiben. Mir gelingt das nicht immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das mit dem beharrlich dranbleiben bei der guten Ernährung. Geistlich sowie auch für unseren Körper. Das beharrlich dranbleiben. Wie gut bist du in laufenden Gewohnheiten? Wie gut bin ich in ausgewogener Ernährung, auch im Geistlichen? Und ich möchte uns mal einladen, dass wir uns diese vier Punkte etwas genauer anschauen. Diese vier Säulen der geistlichen Ernährung. Das ist zum einen die Lehre. Lehre ist das Erzählen über Jesus, ist das Erzählen aus der Schrift, aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, ist das Erklären der Schrift. Und Lehre hat einen ganz, ganz großen Einfluss. Denn Lehre geht um das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns in Hebräer 4, Vers 12, ist lebendig und wirksam. Es geht also nicht darum, dass du nur etwas erfährst und ein bisschen schlauer geworden bist. Ich bin sehr für Bildung, übrigens auch für geistliche, christliche Bildung, absolut. Aber das ist nicht die höchst und die wichtigste Intention der Lehre. Die Intention der Lehre ist, dass das Wort Gottes in dir lebendig ist. Dass es etwas tut in deinem Leben, etwas verändert in deinem Leben. Dafür ist Lehre da. Dass es deine Motive aufdeckt, dass es zeigt, warum du so handelst und was du anders tun könntest. Dass es dir zeigt, wie du eigentlich wirklich denkst. Also so wirklich denkst. Nicht christlich Sonntagmorgen denkst, sondern was du wirklich denkst, was wirklich in dir ist. Das zeigt dir das Wort Gottes. Es spricht zu deinem Herzen und die Intention ist immer, dass das Wort Gottes dich verändert. Ich sehe noch unseren ehemaligen Senior, Pastor Manfred Lieske hier immer die Bühne laufen und sagt, das Wort Gottes, das muss lebendig sein. Das ist lebendig, sonst ist ohne Geist ist es tot. Mit der Stimme auch, ne? Ohne Geist ist es tot. Das stimmt. Du kannst viel, viel hören, viel, viel Lehre hören und es ist tot in dir. Es macht nichts mit dir, weil es nicht lebendig geworden ist. Und das ist aber immer das Ziel. Das Ziel von Lehre ist immer, dass es etwas tut in deinem Leben, dass es etwas verändert. Lehre ist nicht dazu da, deinen Kopf zu füllen. Lehre ist auch übrigens nicht dazu da, dir ein gutes Gefühl zu geben. Ganz häufig gehen Menschen nach einer Predigt zum Prediger oder zur Predigerin und sagen, boah, also das hat mich so, also dieses Gefühl, das war so schön. Das Wort Gottes kann sehr konkret und sehr genau sein mit ganz schön komischen Gefühlen. Ganz schön komischen Gefühlen. Dein Gefühl, wir sind eine sehr gefühlsbetonte Gesellschaft. Und deine Gefühle sind auch wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber das Wort Gottes hat nichts in erster Linie mit deinem Gefühl zu tun. Es gibt Therapeuten, ohne Witz, wenn die ihren Patienten behandeln, am Ende der Behandlung, damit der Patient mit einem wohligen Gefühl nach Hause geht, drücken sie die Karotiden ab. Das sind die Halsschlagadern. Die drücken sie ab, so lange, bis ein wohliges Gefühl entsteht, um dich mit einem schönen Gefühl nach Hause zu schicken. Weißt du, wann dieses wohlige Gefühl eintritt? Kurz vor der Bewusstlosigkeit. Das ist ultra gefährlich. Deswegen sage ich das, das Wort Gottes hat nicht etwas zwingend mit deinem wohligen Gefühl zu tun. Vielleicht ist das Wort Gottes gerade schmerzhaft. Vielleicht tut es dir gerade weh, wenn du etwas hörst von dem Wort Gottes. Und es ist genauso wirksam. Vielleicht ist es gerade dann wirksam, weil es dir etwas zeigt, ein Motiv aufdeckt, eine Haltung aufdeckt, die Gott verändern will. Lehre ist wichtig. Und deswegen bieten wir auch Vertiefungsabende an, auch zu diesen Themen, über die wir sprechen. Nächste Woche ist übrigens schon der nächste. Und hier siehst du auch die vielen Vertiefungsabende, die wir für die nächste Zeit angesetzt haben, weil Lehre wirklich wichtig ist. Aber wenn du hier hinkommst, auch am Sonntagmorgen, und die Lehre macht nichts mit dir, dann ist das Wort Gottes tot. Überleg mal, wenn du alles das, was du im letzten halben Jahr, nur im letzten halben Jahr, hier nur im Gottesdienst, ich rede ja gar nicht von Podcast, ich rede gar nicht von Vertiefungsabende, ich rede nicht von Kleingruppe oder wo du sonst noch Wort Gottes und Lehre hören kannst, nur wenn du nur das gemacht hättest, ich glaube, die Hütte brennt in deinem Leben. Und in meinem auch. Letzten Sonntag hat Michael über das Sprachengebet gesprochen. Ich habe in der Nacht von Freitag auf Samstag bin ich wach geworden, nachts, weil ich einen Schrei gehört habe. Und der Schrei war, Gebet! Das war alles. Nur Gebet. Und mich kriegt man eigentlich so schnell nicht geweckt, aber da war ich wach. Und ich dachte, Herr, wofür soll ich denn beten? Und dann habe ich erst an meine Tochter gedacht, weil der geht es gerade nicht so gut. Dann habe ich für sie gebetet und bin auch aufgestanden, habe geguckt, ob es ihr gut geht. Und dann wusste ich nicht mehr weiter und war auch sehr müde und habe weiter geschlafen. Und gestern im Laufe des Tages habe ich erfahren, warum ich beten muss. Und ich dachte, Esther, hat der Micha nicht letzte Woche über Sprachengebet gepredigt? Letzte Woche? Das ist was, was du hast. Hat ja nicht jeder, aber das ist ja was, was du hast. Wenn du nicht weißt, wofür du hättest beten sollen, hättest du nicht einfach in Sprachen beten können? Wäre gut gewesen, ne? Dann habe ich gestern den ganzen Abend und heute den ganzen Morgen in Sprachen gebetet, weil ich auch zum Teil nicht wusste so richtig, was ich da sagen soll und was ich beten soll. Das Wort Gottes muss lebendig sein in uns. Es muss etwas verändern in dir. Sonst häufst du nur eine ganze Menge Wissen an. Und dann bist du der Christ mit dem besten Wissen und es hat keine Auswirkungen. Keine Auswirkungen in deinem Leben. Keiner will mit dir irgendwas zu tun haben, weil du der stoffeligste Mensch bist unter Gottes Erde, weil du dich nicht verändern lässt. Lehre ist unglaublich wichtig. Die zweite Säule ist Gemeinschaft. Das Wort Gemeinschaft, was hier verwendet wird, Koinonia, heißt nicht, wir sind ein bisschen nett zusammen am Sonntag nach der Gemeinde, was übrigens gut ist. Aber das Wort, was hier benutzt wird, Koinonia, bedeutet, dass wir das Leben zusammen teilen. Das Leben teilen. Dass wir gemeinsam eine Identität haben und dass wir uns gegenseitig verpflichten. Das ist hier gemeint. Ich finde, und ich muss unserer Kirche mal ein großes Lob aussprechen, dass wir das in den letzten Jahren viel mehr und immer mehr und intensiver gelernt haben und lernen. Und das feiere ich sehr. Ich finde es so schön, wenn ich sehe, hier sind Menschen auch unter der Woche, hier ist immer was los, immer. Es gibt, versuch mal bei Helga einen Raum zu finden im Laufe der Woche, der noch frei ist. Es wird wirklich viel gemeinsames Leben gelebt und das ist so ein Schatz. Es ist so gut, so wichtig. Weil wir Vertrauen bilden. Es gibt so viele Punkte, warum das wichtig ist. Die Dani hat gerade mein Handy. Wenn ich Dani nicht vertrauen würde, würde ich ihr das nicht geben. Ich habe ihr übrigens auch meinen PIN gegeben. Meine Tochter ist zu Hause, die ist krank und ich habe ihr versprochen, sie kann immer anrufen. Gut, ich könnte jetzt hier auf der Bühne dran gehen. Kann man machen, muss man nicht. Aber ohne, dass wir nicht Zeit miteinander verbringen, ohne, dass wir nicht Gemeinschaft haben, würde ich ihr doch nie im Leben mein Handy geben. Da ist mein Leben drin. Sie blieben aber beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Christen stärkt deinen Glauben. Es macht dich stärker. Wir sind zusammen immer stärker. Gemeinschaft mit anderen Christen hilft dir, dran zu bleiben, wenn alles richtig, richtig doof läuft. Weil die anderen dir helfen, weil die dir sagen, komm, hey, wir beten für dich, wir schaffen das. Gemeinschaft schützt dich vor Vereinsamung. Ich habe führe viele Trauergespräche und es gibt gar nicht so wenig Menschen, die sagen, ja, ich glaube, aber ich gehe nicht in die Kirche, ich kann mit Kirche nichts anfangen. Und ich verstehe sie ja. Leider hat Gottes Bodenpersonal in den letzten Jahren wirklich furchtbare Arbeit zum Teil geleistet. Aber das sind Menschen, wo ich sehen kann, dass es kein lebendiger Glaube ist. Sie glauben als Rettungsanker, aber sie glauben nicht frei, fröhlich und man sieht nichts davon in ihrem Leben. Gemeinschaft ist wichtig. Und wisst ihr, ich möchte jetzt mal kurz nicht auf die nur auch christlichen, biblischen Wahrheiten eingehen, sondern rein wissenschaftlich möchte ich mit euch mal durchgehen, was passiert, wenn du nicht in Gemeinschaft lebst. Es gibt psychische Folgen, die seht ihr dort schon. Einsamkeit und Depressionen. Wir leben in einem Land mit einer unfassbar hohen Depressionsrate. Und ich sage nicht, dass das nicht auch noch viele, viele andere Gründe hat und teilweise Erkrankung ist und so weiter. Aber es ist doch erstaunlich, dass in Ländern, in denen wenig Gemeinschaft gelebt wird, die Depressionsrate massiv ansteigt. Es entstehen Unsicherheit, chronischer Stress, nehmen massiv zu. Und auch die Gedächtnisleistung, die Denkfähigkeit nehmen ab. Das sehen wir übrigens ganz stark bei älteren Menschen. Ältere Menschen, die einsam sind und die zu Hause sind, haben einen massiven Abbau ihrer Denkfähigkeit. Das Selbstwertgefühl ist vermindert. Es gibt ganz, ganz viele Folgen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gott will, dass wir gesund sind. Vielleicht. Mal gucken. Körperliche Folgen von fehlender Gemeinschaft ist ein schwächeres Immunsystem. Deutlich schwächeres Immunsystem. Menschen, die einsam sind, haben ein schwächeres Immunsystem. Sie sind deutlich anfälliger für Krankheiten. Sie haben ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Schlafstörungen und sie haben übrigens auch eine verringerte Lebenserwartung. Einsame Menschen sterben im Verhältnis, das sind Zahlen, das ist nichts, was man sich jetzt hier irgendwie beiraten muss, da muss man sich nur die Zahlen angucken, die haben eine verkürzte Lebenserwartung. Es gab Folgen für deine persönliche Entwicklung, weil deine sozialen Fähigkeiten verkümmern. Kommunikation, Empathie, Konfliktfähigkeit nehmen ab. Du kennst doch bestimmt so einen Menschen in deinem Leben, irgend so einen Nachbarn, irgend so jemanden, der sehr alleine ist, oder? So, dann führ dir den mal kurz vor Augen und schau mal, ob das Zug trifft. Kommunikationsfähigkeit nimmt ab, Empathie, Konfliktfähigkeit. Die Identität zu entwickeln, wird übrigens erschwert. Wir leben in einem Land mit einem ganz riesigen Problem der Identitätsfindung. Gesellschaftliche Folgen, führt zu einem schwächeren Zusammenhalt, gibt weniger Vertrauen, weniger Solidarität, weniger Kooperation, die Isolation steigt, weil es weniger Unterstützungssysteme gibt. Es hat Auswirkungen und Belastungen für das Gesundheits- und Sozialwesen. Bringt immer die Gefahr auch von Entfremdung und Polarisierung. Schauen wir uns doch mal so die Nachrichten an. Schauen wir uns mal unsere Gesellschaft an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gott uns gut kennt. Ich weiß auch nicht. Komisch, ne? Dass der Designer uns gut kennt. Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, ihr könnt mit meiner Ironie umgehen. Aber wir tun manchmal so, als wüssten wir es besser als unser Schöpfer. Das Mahl halten ist der dritte Punkt. Das Mahl halten. Und häufig wird dann ja die Frage gestellt, ja, haben Sie jetzt das Abendmahl gehalten oder haben Sie gegessen oder haben Sie nur gegessen oder nur Abendmahl gehalten? Diese Stelle zeigt eigentlich ganz gut, dass es beides war. Sie haben das Mahl gehalten und Sie haben Nahrung zu sich genommen, haben beides getan. Und Lukas drückt das hier in der Apostelgeschichte ja so aus, ne? Sie brachen das Brot in den Häusern und sie nahmen Nahrung. Also beides passiert. Und wieder können wir uns wissenschaftlich angucken, was passiert, wenn man gemeinsam isst. Gemeinsames Essen. Gemeinsames Essen stärkt unsere soziale Verbindung. Wenn wir zusammen essen, dann reden wir miteinander, dann kommen wir in Kontakt, dann lernen wir uns kennen. Wir kriegen auch die Essgewohnheiten des anderen mit. Das hat ganz viel mit sozialer Bindung zu tun. Es ist etwas ganz, ganz Positives. Es wirkt sich positiv aus auf unsere Gesundheit, auf unsere psychische Gesundheit. Nimm mal alte, vereinsamte Menschen und lad sie zum Essen ein und schau, was passiert, wenn sie bei dir sitzen. Plötzlich fangen sie an, mehr zu reden. Sie fangen an, mehr Gesichtsmimik zu machen. Sie fangen an, fröhlicher zu sein. Eine ganz, 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 ganz wichtige, eine ganz wichtige Sache. Es führt übrigens auch rein wissenschaftlich zu gesünderem Essverhalten. Weil wenn ich uns irgendwas aus dem Kühlschrank holen, schnell reinstopfen und weiter geht's. Sondern du kaust mehr in Ruhe, du isst, deine ganze Darmgesundheit profitiert davon. Rein wissenschaftlich. Das Abendmahl zu halten, hat auch ganz, ganz positive Auswirkungen auf uns. Wir feiern das Abendmahl zusammen und wir schaffen zusammen eine Erinnerung an Jesus. Wir sollen das Mahl halten zur Erinnerung an Jesus. In Lukas 22, Vers 19 steht, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und wir tun das zum Gedächtnis, um an Jesus zu denken und dann tun wir das zusammen und bilden zusammen eine Erinnerung an Jesus und können das teilen, können uns zusammen daran erinnern, können zusammen darüber sprechen. Und wir erleben zusammen, dass unser Glaube gestärkt wird. Das ist doch toll. Wir erleben zusammen, hey, guck mal, der Esther geht es jetzt viel besser. Guck mal, das hat was mit ihm, das hat was mit ihr gemacht. Das Abendmahl, was wir feiern, wir machen das ja immer am ersten Sonntag im Monat, ist übrigens auch etwas ganz bewusst von Gott eingesetzt, was nicht nur im Kopf stattfindet. Es ist Brot und Wein bzw. Traubensaft. Du nimmst es in den Mund, du nimmst es in die Hand, du schmeckst das, du spürst das. Es geht über viel mehr Sinne, die Erinnerung an Jesus, als nur über deine Gedanken. Der vierte Punkt ist das Gebet. Und wo soll ich nur anfangen zu erklären, warum das Gebet gut ist? Da haben wir ganze Predigtserien drüber gehabt. Das Gebet ist die direkteste, die tiefste und engste Verbindung, die du mit Gott haben kannst, die du mit Gott pflegen kannst. Ganz direkt. Es geht ja nicht mehr direkter. Mit Gott direkt reden. Du musst nicht den Michael bitten, dass er etwas Gott sagt, was du ihm gesagt hast. Dann müsstest du warten, bis er wach ist. Dann müsstest du warten, bis er Lust hat. Hätte er. Aber ne? Du kannst es sofort, augenblicklich, direkt mit Gott reden. Und wir nehmen das so selbstverständlich hin. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nur möglich, weil Jesus am Kreuz war für uns. Wir haben gerade noch im Lied gesungen und der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang war eine ganz klare Trennlinie in die Gegenwart Gottes. Und der ist mit dem Tod Jesu einfach zerrissen. Du kannst direkt reden. Für uns ist es so selbstverständlich. Es ist ein Geschenk. Du kannst mit Gott sprechen, sofort, ganz konkret. Es vertieft deine Beziehung zu Gott enorm, enorm, weil du direkt mit ihm sprechen kannst. Wenn irgendetwas unsere Beziehungen verstärkt, dann ist es Kommunikation. Wenn ich den Kenneth kennenlernen möchte, dann muss ich mit ihm reden. Das ist das Einfachste. Ich kann ihn auch die ganze Zeit so ein bisschen stalkermäßig mir anschauen. Aber einfacher wäre es, wenn ich ihn kennenlernen will, wenn ich mit ihm spreche. Das ist in jeder Beziehung, Mann, Frau, Mutter, Kind, Vater, Kind, Oma, Opa, alle. Jede Beziehung lebt von der Kommunikation. Und das ist der Grund, weshalb Gott uns sagt, das ist eine Säule. Gebet ist eine Säule in deinem geistlichen Leben, in unserem geistlichen Leben. Sie gibt uns unglaublich viel Kraft. Und Gebet ist in erster Linie für Gott immer Beziehung und nicht Technik. Es ist nicht in erster Linie, ich muss so beten und ich muss vorm Essen beten und ich muss dies tun. Das ist alles gut. Aber in erster Linie ist Gebet Beziehung. In Jeremia 29, Vers 12 steht, ihr werdet mich anrufen und ich werde euch erhören. Es ist also nicht nur eine einseitige Kommunikation, ich mit Gott, juhu, ich kann direkt reden, sondern er sagt, ich rede mit dir. Ich rede mit dir. Ich antworte dir, ich höre dich. Vielleicht sage ich nicht immer das, was du hören willst, aber ich rede mit dir. Es gibt eine viel tiefere Verbundenheit, eine viel, viel tiefere Einheit. Und wenn wir das dann noch zusammen machen, zusammen beten, dann finden wir gemeinsam finden wir die Nähe Gottes und sind wir in der Gegenwart Gottes und hören Gott gemeinsam. Können vielleicht auch, wenn der eine gerade nichts hört, das weitergeben, wenn es jemand anders hört. Eine Prophetie nennt man das. Wenn du etwas hörst für jemand anders, vielleicht hat derjenige, kann es gar nicht, im Moment gar nicht hören. Gebet ist so stark. Es hat alles etwas damit zu tun, dass wir nah bei Gott sind. Ernährung, das, was ich mir zuführe, mein Essen, Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette und Wasser, machen etwas direkt in mir. Ich muss die aber zu mir nehmen. Die können da schön stehen bei meinem Frühstück. Und wenn ich die nicht zu mir nehme, haben die keinen Effekt auf mich. Oder? Kein Effekt. Schön leckeres Ei, leckeres Brot und ich nehme es nicht zu mir. Dann steht das da, dann habe ich das gekauft. Und dann wir Christen sind dann manchmal mit unserer geistigen Ernährung so und denken, ja, es passiert nichts in meinem Leben, gar nichts verändert sich. Warum? Ich höre Gott nicht, ich spüre Gott nicht. Stehen die Sachen vielleicht nur da oder hast du sie auch gegessen? Stehen sie vielleicht nur da oder du hast sie nicht gelebt? Das Angebot Gottes für Gebet, für Gemeinschaft, für Lehre, das steht. Die Frage ist, ob du das nimmst, ob du was damit machst. Ihr habt heute Morgen von der Iris Tennisbälle bekommen. Mindestens 80 Leute. Die dürft ihr jetzt mal rausholen. Und ich möchte euch zeigen, warum das alles so ist, wie ich es euch gerade erzählt habe. Ihr dürft jetzt gleich, wenn ich bis 3 bzw. bis 1 zähle, eure Bälle hier hinwerfen und bitte diesen Becher treffen, dieses Glas. Okay? Ihr steht dafür nicht auf, ihr bleibt genau da sitzen, wo ihr seid. Okay? Das ist der Plan. Habt ihr die Bälle? Jawohl. Okay. 3, 2, 1. Es ist das eingetreten, was ich mir gedacht habe. Keiner von euch hat getroffen. Und guck mal, Kenneth ist der, der jetzt, und André sind die, die am nächsten sitzen. Keiner von euch hat getroffen. Ich zeige euch jetzt mal was. Yay, danke für den Applaus. Ich habe einfach nur das gemacht, worüber ich gerade gesprochen habe. Ich habe den Ball genommen, war nah dran und habe ihn, Entschuldigung, ich komme so nicht mehr dran, und habe ihn in das Glas fallen lassen. Das hat was mit Nähe zu tun. Mit Nähe und Entfernung. Wenn ich mir aus der Entfernung die Christen anschaue, die beten, wenn ich mir aus der Entfernung die Christen anschaue, die das Mahl halten, die zusammen essen, die zusammen Gemeinschaft haben, dann werdet ihr ungefähr so erfolgreich sein und wird euer geistiges Leben so erfolgreich sein, wie die Bälle, die hier liegen. Meins übrigens auch. Es hat immer was mit Nähe zu tun. Unser Schöpfer kennt uns. Dein Schöpfer kennt dich. Er kennt uns. Und wenn Gott sich irgendetwas wünscht, dann sind es seine gesunden Kinder. Welche Mama, welcher Papa wünscht sich nicht ein gesundes Kind? Oder wünscht sich, dass es gesund wird? Gott wünscht sich, dass wir gesund sind und gesund werden, gesund leben, geistlich gesund leben, dass wir eine Kirche sind, die gesund ist. Eine Kirche, die gesund ist. Kirche baut. Eine Kirche, die nicht missbräuchlich ist, weil sie Lehre nur im Kopf verstanden hat und es nicht lebendig geworden ist in ihren Herzen. Eine Kirche, die Gebete abspult und nichts davon ist ernst gemeint. Eine Kirche, in der man Leute zwingen muss, zum Essen zu bleiben. Gott lädt uns ein, Gemeinschaft zu haben und zusammen zu sein. Und ich glaube nicht, dass wir alles exakt und immer so auf die Waage legen müssen. Aber ich glaube, dass diese Säulen, diese Prinzipien Gottes stehen. Die Prinzipien Gottes, die damals schon die ersten Christen gelebt haben die ja nicht gelebt, weil die sonst nichts zu tun hatten. Sondern die haben sie gelebt, zum einen, weil Jesus ihnen gesagt hat und zum anderen, weil sie sofort gemerkt haben, das hat eine unmittelbare Auswirkung. Täglich kamen Menschen hinzu. Täglich. Bei uns kommen viele hinzu. Ich danke Gott so sehr dafür. Lassen wir uns das so umsetzen, dass es täglich wird. Weißt du warum? Gott liebt jeden, nicht nur die, die hier sitzen oder die online zuschauen. Überleg mal, wie viele Menschen nur in Langenfeld nicht hier sind. Überleg mal, wie viele Menschen Gott in Langenfeld nicht haben. Sie gehen in die Verdammnis, alle miteinander, die Gott nicht haben. Sie sind einsam, sie sind traurig, sie brauchen Gott. Sie brauchen die Nähe, deine Nähe. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe. Sie teilten aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn wir eines Tages bei Gott sind, dann werden wir immer noch viel lernen. Wir werden immer noch viel beten. Wir werden immer noch viel Gemeinschaft haben, auch mit Jesus. Wir werden immer noch ihn loben und anbeten. Es ist ein Stück Himmel auf Erden, das wir hier schaffen dürfen. Mit Gott zusammen, mit Jesus zusammen, miteinander, zu dem Jesus uns einlädt. Ich möchte gerne für dich oder für euch beten, wenn das etwas ist, das du dir wünschst, dass du geistig gesund bist, geistig gesund lebst. Das ist eine Entscheidung und zwar nicht nur heute. Es ist gut, Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin kein Fan von einfach melden, aufstehen, nach vorne rennen, wenn du das dann nicht jeden Tag machst. Das ist der erste Schritt, das ist die erste Entscheidung. Und morgen früh musst du die wieder treffen. Morgen früh zeigt sich, ob die Lehre des Wortes Gottes in dir etwas macht. Morgen früh zeigt sich, ob du betest. Morgen früh zeigt sich, ob du Gemeinschaft leben willst mit anderen. Und ob du mit anderen essen willst, das Mahl halten willst. Ab morgen zeigt sich das. Du darfst heute anfangen und ab morgen musst du diese Entscheidung jeden Tag treffen. Gott lädt dich ein, Gott liebt dich so sehr. Und wenn du Gott noch gar nicht kennst und denkst, das wäre schon cool, das wäre schon schön, das möchte ich haben. Ich möchte Jesus haben. Dann möchte ich als allererstes für dich beten und ihr dürft gerne einmal mit aufstehen und lasst uns die ins Gebet nehmen. Bete mit für die, die diese Entscheidung heute treffen. Ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte das. Ich möchte nicht einsam sein. Ich möchte, dass mein Leben lebendig ist. Ich möchte gesund sein. Ich möchte gesund werden. Vater im Himmel, Jesus, du bist alles. Und du kennst uns so gut. Und du hast uns alle diese vier Säulen, die wir brauchen, mitgegeben. Herr, und wir kommen zu dir und ich bringe dir jeden, der dich gerade in sein Herz aufnehmen möchte und das vielleicht noch nie getan hat. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen jetzt nahe bist und dass du ihnen zeigst, dass du alles für sie hast. Heile du, Herr. Nimm Sünde hinweg, mach neu und hilf uns, ihnen nah zu sein, ihnen zu zeigen, was du für sie hast. Ich segne dich und ich lege den Namen Jesus auf dich. All die Kraft, all die Schönheit Gottes, wenn du ein Leben mit ihm starten willst. Und ich möchte dich auch segnen, wenn du diese Entscheidung triffst und sagst, ja, ich habe irgendwie schon angefangen, ich bete auch mal. Aber eigentlich ist es super wichtig, dass ich in Gemeinschaft lebe. Eigentlich ist es super wichtig, dass das Wort Gottes in mir lebendig wird. Dass ich nicht morgen schon vergessen habe, was ich gestern gelernt habe. Dass es etwas in mir verändert. dass ich Gemeinschaft leben lerne. Vielleicht fällt mir das echt schwer. Dann möchte ich für uns, für dich, für mich beten. Herr, ich bringe uns alle vor deinen Thron. Wir sind alle nicht perfekt. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle Menschen, die dich brauchen. So sehr brauchen, Herr. Herr, hilf uns immer mehr zu verstehen davon, wer du bist. Hilf uns immer mehr umzusetzen, was du für uns möchtest. Lass uns bei dir sein, an deinem Herzen, Herr. Lass uns hören, lass uns beten, lass uns segnen. Herr, wir kommen zu dir, ich komme zu dir. Und ich muss so viel lernen, Herr. Wir alle müssen so viel lernen. Und ich bitte dich, dass du kommst und dich legst auf jedes Herz, das dich wirklich ernsthaft sucht. Auf jedes Herz, das mit dir leben will, auf jedes Herz, das bei dir sein will, Herr. Komm du und erfülle, schicke deinen Geist. Mach dein Wort in uns lebendig. Lass uns das umsetzen, was du für uns hast. Wir lieben dich und wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre. Amen.